Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bevor wir in Folge 22 einsteigen, wie immer ein Hinweis in eigener Sache. Auch in dieser Woche bedanke ich mich bei den neuen Steady-UnterstützerInnen dieses Podcasts. Vielen Dank also an Christiane, Geida, Sophia, Timon, Lea, Nesa und Ursula. Wenn auch du im Aufzug unterstützen möchtest, dann findest du unter www.im-aufzug.de alle Informationen dazu. Und jetzt weiter im Text. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Im Aufzug. Heute spreche ich mit Christian Brandes, den ihr vielleicht auch unter seinem Künstlernamen Schlecki Silberstein kennt. Christian betreibt mit seiner Firma das Satireformat Browser Ballett und steht regelmäßig in Sketchen selbst vor der Kamera. Im Aufzug sprechen wir über sein Leben mit Depressionen und den Umgang mit seinem Bild von Männlichkeit. Denn dieses hinderte ihn lange daran, nach Hilfe zu suchen. Erst nach einem Aufenthalt in einer Psychiatrie konnte er mit seiner Krankheit offen umgehen. Also, Aufzug hier auf für Schlecki Silberstein. Christian Brandes. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Schlecki, Mensch. Schlecki Silberstein.
Hey.
Auch bekannt als Christian Brandes oder umgekehrt. Wie nennst du dich am liebsten?
Also privat, so wie wir jetzt sprechen, bin ich der Christian. Sobald ich vor einer Kamera bin und irgendwie was vorturnen muss im Unterhaltungsbereich, dann bin ich der Schlecki.
Und gibt es auch so Mischformen, sowas wie Christian Silberstein oder Schlecki Brandes?
Nee, das ist mir noch nie passiert. Also ich versuche ja, das hat ja auch einen Grund, ich versuche ja sozusagen meine Unterhaltungspersona schon zu trennen von meiner Privatpersona. Der Witz ist, das wissen halt viele gar nicht und ich habe das vielleicht auch nie so wirklich klar gemacht. Also, aber das ist eigentlich der Gedanke hinter meinem Künstlernamen und meinem Klarnamen.
In einem Podcast von Deutschland 3000, glaube ich, war das, habe ich erfahren, dass du auch inkognito auf Instagram unterwegs bist als Musiker.
Ja, also nicht nur als das, auch als 3D-Künstler. Also ich finde das total lustig. Aber auch mal wirklich jemand zu sein, den keine Sau kennt, weil ich da zumindest im Musikbereich weiß ich dann, ich kann da wirklich machen, was ich will und nicht, was möglicherweise mich in irgendeiner Form korrumpiert. Also ich habe viele Personas im Internet. Einige haben ich aber schon wieder vergessen. Ich glaube, gibt's Wein noch? Weiß ich gar nicht.
Nee, ich glaube, das haben sie dann wieder zugemacht.
Ja. Nee. Also von einigen weiß ich noch und bei einigen habe ich es vergessen. Da habe ich, glaube ich, gar keine Zugangsdaten mehr zu.
Aber 3D-Künstler, also dann auch so richtig mit NFT, Kryptowährung und so?
Nee, ich habe ja gesagt, ich will mich nicht korrumpieren lassen. Gottes Willen, das mache ich nicht. Nee, einfach nur, es macht einfach Spaß. Also das ist so ein bisschen, so 3D ist das so wie Kneten auf eine Art. Das ist auch ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber um Gottes Willen, nee. Also das ist ja das Problem. Wenn man mit Geld, mit Kunst Geld macht, dann wird es immer schwierig. Und das habe ich jetzt im Bereich Satire und Schauspiel, mache ich das. Und dann muss aber auch gut sein. Und es muss aber noch echte Kunst geben. Und ich glaube halt, so wie ich mich kenne, kann echte Kunst bei mir nur entstehen, wenn ich dafür keinen Pfennig sehe.
Aber du hast ja auch noch Familie und ein Privatleben. Wie kriegst du das denn alles unter?
Das geht eigentlich.
Also wer sieht dich nicht? Deine Firma oder deine Familie?
Naja, also jetzt gerade, dadurch, dass Corona, muss ich sagen, es war für mich eher ein Segen, weil ich tatsächlich noch nie so viel Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Vorher war es so, wie du gerade gefragt hast, vorher war es so, dass ich tatsächlich meine Firma häufiger gesehen habe als meine Familie.
Mhm.
Und jetzt sehe ich meine Familie deutlich häufiger und die sind richtig cool. Ich glaube, so bei meinen Kindern dachte ich irgendwann, Alter, die sind cool doch.
Musstet ihr euch neu kennenlernen oder war der Abstand gar nicht so groß?
Na, auf eine Art und Weise schon, weil also ich hatte meine Kinder vorher auch nur so als dieser typische Workaholic-Idiot kennengelernt. Also wenn ich Glück hatte, dann konnte ich sie noch ins Bett bringen. Ich fand es dann irgendwann total grotesk, was ich für einen kleinen Ausschnitt nur von meinen eigenen Kindern mitbekomme. Und jetzt sehe ich sie halt eher so wie man so schön sagt, im Tagesgeschäft so mit zur Kita bringen, von der Schule abholen. Das habe ich vorher nie gemacht. Und ich schäme mich total dafür, auf jeden Fall. Also ich würde auch nicht mehr zurückgehen, wenn ich die Wahl hätte. Und ich glaube, ich habe die sogar.
Was sind denn die schönsten Momente?
Na, zum Beispiel, also wir hatten jetzt gerade so einen Hund zur Pflege quasi, da waren wir so eine Urlaubsvertretung. Und es hat sich so etabliert, dass ich mit meinem ältesten Sohn Henry nochmal mit dem Hund rausgegangen bin und jetzt ist der Hund wieder weg und wir behalten das aber trotzdem bei. Also wir gehen jetzt Gassi ohne Hund und wir machen jetzt jeden Abend einen kleinen Spaziergang durch den Prenzlauer Berg und er ist der Einzige in seiner Altersklasse, der dann noch draußen ist. Also das ist jetzt nicht nachts, sondern das ist so irgendwie so 20 Uhr. Und das sind Sachen, die genieße ich mega, weil ich dann auch so merke, dadurch, dass ich noch einen zweiten Sohn habe, genießen Kinder auch immer so Exklusivität und das ist für ihn immer voll das Highlight und für mich auch.
Und was kriegt der andere an Exklusivität von dir?
Gar keine. Also der andere will die aber auch gar nicht. Der andere ist der Jüngere, der ist schon groß geworden mit einem Bruder und einem Vater und einer Mutter. Der wird sogar rappelig, wenn der alleine ist. Also der braucht immer sowieso Leute am Start.
Das ist ja scheint ein neues Thema auch von dir zu sein, ne? Die toxische Männlichkeit. Ich habe jetzt relativ viel von dir dazu gelesen, dass du sagst, irgendwie, da passiert eine Menge Mist, dass Männer ständig den Dicken machen müssen und dass du das auch bei dir selber gemerkt hast und dass du das ablegen willst. Fing das damit an oder schon vorher?
Es fing mit den Kindern an. Also es sind ja zwei Menschen, die irgendwann mal Männer werden. Und ich habe einfach dadurch aber auch durch so individuelle Probleme, die ich selber hatte, die auch so ein bisschen zurückgehen auf mein altes Bild von mir selbst, habe ich immer festgestellt, dass Männer unter einem wahnsinnigen Druck auf der einen Seite stehen, auf der anderen Seite aber auch von oben bis unten beschissen werden, von ihren Vorfahren, von der Kultur und so weiter und so fort. Und so aus diesem ganzen Gedankengang hat sich eben so ein Buchprojekt entwickelt, das trägt den Arbeitstitel Der Penisfluch. Da arbeite ich gerade dran und deswegen setze ich mich damit noch mehr auseinander. Aber es macht Spaß.
Ich finde es unfassbar anstrengend, auf LinkedIn länger als 10 Minuten auszuhalten. Weil das ist für mich so toxische Männlichkeit, die aber niemand so nennen will. Also ständig geht es darum, dich selbst zu optimieren und den Elon Musk-Kult zu feiern und so weiter und so fort. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, so einen Elon Musk als Ehemann zu haben, das ist doch super gruselig.
Na, ich glaube, der Denkfehler dahinter ist, dir sagt ja auch keiner so wirklich, wie du sozusagen am Ende deines Lebens auf alles schaust, was so passiert ist. Und ich glaube, du hast am Ende deines Lebens hast du gar nicht so viel von deinem Fame und auch nicht so viel von deinem Geld. Ich glaube, oder also auch wenn man sich mal auseinandersetzt mit Menschen, die eben sehr alt sind oder auch Menschen, die im Hospiz liegen, was die so sagen, was wenn man so ans Resümieren geht, da reden alle nur von der Qualität der Beziehung und vor allen Dingen auch von der eigenen Familie. Und so viele können nicht lügen. Und deswegen glaube ich, das ist ein Trick. Ich glaube, Erfolg, Applaus und Geld vor allen Dingen ist ein Trick. Und deswegen, also wenn du das auf LinkedIn beobachtest, ich bin zum Glück nicht auf LinkedIn, aber ich finde, es ist auch geboten, dass man mit Leuten, die sich hauptsächlich über sowas definieren, mit solchen Leuten darf man auch Mitleid haben, weil sie auf eine Art und Weise auch betrogen werden.
Absolut. Hat euer Erziehungsstil zwischen deiner Frau und dir, hat er irgendeine ganz besondere charakteristische Eigenschaft, wo ihr sagt, das machen wir anders als die anderen Eltern der Kita eurer Kinder?
Wir ergänzen uns über einen starken Kontrast. Also wir haben irgendwann festgestellt, dass wir keinen gemeinsamen roten Faden haben. aber das geht wunderbar auf. Ich versuche eben die Jungs eigentlich zu ganz brutalen Anarchisten und vor allen Dingen Arbeitsverweigerern zu erziehen. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich denke mir das immer, weil wenn ich die jetzt sehe, wie sie sozusagen, wie sie spielen und wie sie vor allen Dingen auch als Menschen in ihrer besten Form daherkommen, und das wird ja alles weniger. Irgendwann musst du arbeiten, beziehungsweise irgendwann kommt das Müssen. Das ist zum Beispiel eine Sache, ich versuche das Wort Müssen eigentlich gegenüber den Kindern gar nicht zu verwenden. Mhm. Das macht es überhaupt nicht einfach für meine Frau. Denn natürlich müssen gewisse Dinge auch passieren. Es geht hauptsächlich vor allen Dingen darum, dass nicht immer meine Frau der Buhmann ist, aber wir haben dann einen ganz guten Weg gefunden. Aber da geht's ja auch um Tricks und um Gefangenschaft. Und ich wäre wahnsinnig traurig, wenn meine Kinder irgendwann in einem Job festhängen, den sie hassen, oder in einer Lebenssituation festhängen, in der sie sich gefangen fühlen.
Da fällt mir gerade ein Kinofilm ein, der vor ein paar Jahren lief, der heißt Frohes Schaffen, ein Film zur Senkung der Arbeitsmoral. Und der stellt so ein bisschen in Frage, warum gehen wir eigentlich arbeiten? Und dann gibt es so eine sehr prägnante Szene, wo auf der Straße Interviews gemacht werden mit Leuten, die da so langlaufen. Warum gehen sie arbeiten? Und dann sagen die alle, keine Ahnung, gegen die Langeweile oder um Geld zu verdienen. Und niemand hinterfragt mehr, ob das überhaupt richtig ist. Und
Ja, das ist, man wächst ja damit auf, das muss ja so sein.
Genau.
Aber ich finde Arbeiten ganz schrecklich. Ich finde sogar meine eigene Arbeit, zumindest in dem Volumen, wahnsinnig schrecklich. Mhm. Also mir macht's Spaß, aber ich kann auch damit leben, wenn ich nur halb so viel davon mache. Und was ich so witzig finde, ist, wenn wir jetzt gerade eben über Kinder geredet haben, die sind ja noch nicht so gebrainwashed und die stellen immer so geile Fragen. So letztens zum Beispiel, warum haben wir 2 Tage Wochenende und arbeiten 5? Warum machen wir es nicht umgekehrt? Und du stehst da und sagst dir auch nur, weiß ich nicht, ich habe die Regeln ja auch nicht gemacht. Aber ich finde, also die Senkung der Arbeitsmoral ist eine der, das meine ich völlig ernst, ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit.
Ist dieses zu viel Arbeiten, das ich übrigens teile, eines der letzten Bastionen, die du in deiner Männlichkeit besiegen willst?
Ja, also nicht die letzte Bastion. Also es gibt viele Bastionen, die ich besiegen will. Ich komme ja schon sehr aus einer Leistungsorientierung, sag ich mal so. Also am Anfang meiner Karriere oder auch eigentlich am Anfang meines Lebens war ich zum Beispiel, habe ich immer Anerkennung gebraucht, immer Applaus gesucht. Natürlich kommt man dann mit so einer Einstellung, kommt man dann auch in so einen Job. Aber es hat mir nicht gut getan. Ich versuche mir das wahnsinnig abzutrainieren, dass mein eigener Wert davon abhängig ist, wie toll andere Leute finden, was ich mache. Und es gibt unglaublich viele Baustellen und ich versuche mir das alles ganz gut zu sortieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Lebensaufgabe sein wird.
Gibt es etwas, wo du selber sagst, das hast du abgehakt, das hast du gelöst für dich, da bist du, sagen wir mal, in eine neue Welt vorgedrungen, von der du nie gedacht hättest, dass du das mal erreichen wirst?
Ja, also das hoffentlich klingt das jetzt nicht so profan, aber ich bin jetzt, glaube ich, schon seit fast über einem Jahr komplett aus Social Media raus. Und wer mich beziehungsweise meine Arbeit kennt, weiß, dass das für mich ein total wichtiger Faktor war, zum einen auch um die eigene Arbeit zu promoten, aber natürlich auch um die eigene Eitelkeit zu promoten. Und ich habe es versucht und für mich ist es jetzt so, ich denke jeden Tag drüber nach, hier ist ein Thema, dazu kann ich nochmal irgendwie entweder etwas sehr Kluges beitragen oder etwas sehr Humorvolles oder eine starke Haltung. Aber für mich ist es so, jeden Tag, dem ich dem widerstehe, weiß ich zumindest für mich selbst, dass ich nicht völlig full of shit bin und dass ich nicht so jemand bin, der wirklich um jeden Preis sein Leben nur von der Anerkennung abhängig macht. Das ist total schwer, weil das, ich glaube, also nahezu 40 Jahre lang war das immer so mein Leitmotiv. Und das ist eine Sache, auf die ich jeden Tag immer stolz sein kann, wenn ich weiß, okay, ich bin immer noch draußen aus Social Media. Also das gibt mir total viel Bestätigung darin, dass ich noch nicht völlig im Eimer bin.
Das finde ich unglaublich spannend, weil du, bevor du dich mit der toxischen Männlichkeit beschäftigt hast, hast du dich ja auch mit psychischer Gesundheit auseinandersetzen müssen. Und das ist etwas, wo ja auch wir sehr wenig reden, oft tabuisiert ist oder aber beschämt wird. Also man selber sich dafür schämt, dass man sich vielleicht psychologische Hilfe gesucht hat. Ich selber habe das auch mal gemacht. Ich war jetzt nicht in einer Psychiatrie wie du, aber ich war beim Seelendoktor. Und ich habe zum ersten Mal begriffen, auch wie toxisch männlich ich unterwegs war. obwohl ich selber eine Ausbildung als Telefonseelsorger hatte. Also das ist total absurd, dass man immer denkt, das betrifft die anderen. Was waren denn deine Klischees und Vorurteile von der Psychiatrie?
Ich hatte einfach Sorge, dass das ein Irrenhaus ist, buchstäblich. Also, dass man da reingeht und man kommt eigentlich bekloppter wieder raus. Und der Grund ist einfach die Geschichten, die man so hört, die sich auch so ein bisschen durch die Popkultur geschlichen haben. Ich hatte genau die gleiche Angst wie jeder andere auch. Und wenn auch allein schon, wenn man sich informiert, okay, wie läuft's denn eigentlich in der Psychiatrie? Du kriegst halt wirklich nur Horrorstories geliefert und ganz, ganz wenig oder verschwindend geringe Geschichten, bei denen mal einer sagt, ey, das ist richtig cool, das hat mir total geholfen. Und als ich eben in Vorbereitung war, in eine Klinik zu gehen, dachte ich auch total lange drüber nach, das kann auch sehr gut sein, dass mich das nochmal komplett runterzieht.
Was ich halt so krass finde, dass es erstens super lange dauert, bis man einen Termin bekommt. Und dass das als Makel gilt, wenn man in Behandlung war, wenn du zum Beispiel Beamte werden willst. Wo es doch eigentlich andersrum sein müsste. Das wäre, solange du nicht irgendwo mal dich hast durchchecken lassen, bist du suspekt.
Ja, ich merke zumindest, dass sich da auch gerade so in den letzten 5 Jahren wahnsinnig viel getan hat. Da kommt es natürlich auch so ein bisschen drauf an, nicht jede psychische Erkrankung ist wie die nächste. Es gibt ja wahnsinnig viel. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wir, zum Beispiel das Thema Depression wird sehr viel geredet und das ist auch, finde ich jetzt auch so im Arbeitsumfeld, je nachdem, welcher Branche man ist, ist es jetzt auch nicht mehr so ein Makel, wobei ich auch nur die Kreativbranche kenne, in der es eigentlich eine Berufskrankheit ist. Aber dann gibt's natürlich auch bipolare Störungen oder noch verschiedene andere Dinge. Also ich glaube, die Depression ist jetzt gerade, wir lernen als Gesellschaft gerade sehr viel, aber so das ganze Spektrum psychischer Erkrankungen, da haben wir natürlich auch noch Nachholbedarf.
Ich finde das unglaublich, ich sag jetzt mal nicht mutig, sondern wichtig, das Thema zu besprechen. Gleichzeitig wollte ich von dir mal hören, muss alles therapiert werden? Also ich hatte ein Gespräch mit Katja Saalfrank und die sagt, man muss auch nicht alles therapieren. Also es gibt vielleicht auch manchmal so eine, also wir alle haben irgendwie etwas, was wir mit uns rumtragen, das aber nicht immer automatisch nachhaltig Schäden anrichten muss.
Das ist eine interessante Frage, über die ich mir letztens Gedanken gemacht habe, als ich so eine Doku gesehen habe über einen alten Psychiater, der eben auch gesagt hat, lass uns doch mal eine Klinik oder beziehungsweise ein Haus, ein Gebäude einrichten, in dem du, wenn du an einer psychischen Erkrankung leidest, in dem du geborgen bist und diese Reise annehmen kannst. Also da wurde gar nicht aktiv therapiert, sondern der hatte eben die These, dass es einfach darum geht, dass wir als Menschen auch manchmal auch mental auf Reisen gehen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich würde mittlerweile auch so weit gehen, dass zum Beispiel, also wenn ich jetzt mit einer depressiven Symptomatik in Behandlung oder in der Klinik bin, da hat es alles seinen Grund. Und dann ist es nicht so sehr, zumindest in meinem Fall, würde ich nicht behaupten, dass es genetischen Ursprung hat, sondern dann ist die Krankheit oder die Erkrankung ist dann auch eine Notbremse, eine total sinnvolle. Und irgendwas muss mir mein Körper ja sagen, wenn er merkt, dass ich mich in eine ganz, ganz seltsame oder gefährliche Richtung bewege. Bei einer Therapie ist es eben so, je nachdem, wie auch therapiert wird, ich hab die Psychotherapie immer als so eine Art Reiseleitung auch wahrgenommen. Mhm. Also das war nicht, das hat mir einfach schneller geholfen, einen Bezug zu dem zu bekommen, was ich nicht so wirklich verstehe. Deswegen kann ich über die Therapie, die ich jetzt bislang genossen habe, eigentlich nur Gutes berichten. Aber die Frage selber, muss eigentlich alles therapiert werden oder sollten wir es nicht einfach viel mehr annehmen, dass es vielleicht auch gar nicht so sehr um Erkrankungen geht, sondern um Veränderung? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage.
Also ich frage das unter anderem deswegen, weil ich ja selber mit Behinderung lebe und ein Großteil meiner Kindheit damit konfrontiert war, dass andere glaubten, ich müsse über meine Behinderung sprechen. Und das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte andere Gefühle. Ich hatte das Gefühl von Einsamkeit vielleicht oder nicht gemocht werden oder keine Ahnung. beim Daten nicht das Beuteschema zu sein. Aber das habe ich nicht zwangsläufig mit meiner Behinderung in Verbindung gebracht. Und alle wollten immer, dass ich andere behinderte Menschen kennenlerne, um mal darüber zu sprechen. Und ich fand das irgendwie schräg. Es hat sich nicht gut angefühlt. Und selbst jetzt in meinem 30-jährigen Leben ist es immer noch nicht Thema, meine Behinderung, sondern eben, wie ich mit diesen Ängsten umgehe. Aber ich hatte diese Ängste wahrscheinlich auch, wenn ich 2 Meter groß gewesen wäre. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich finde am Ende, es ist in diesem Wort normal, steckt für mich was total Hoffnungsfrohes drin. Denn am besten ist es ja, wenn viele Dinge, sowohl von der psychischen Erkrankung als auch über der Behinderung, wenn wir einfach lernen, das ist irgendwie normal. Also dann kriegst du immer einen besseren Umgang damit. Ich weiß, ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Frau, da ging es darum, dass wir ganz oft Kinderbücher geschenkt bekommen, in denen es darum geht, um Awareness für homosexuelle Lebenspartnerschaften.
Mhm.
Und diese Bücher, finde ich, die meisten, die problematisieren eigentlich, oder sie richten den Fokus darauf, ja, ein Mann kann auch einen Mann lieben und eine Frau kann auch eine Frau lieben. Und ich glaube, wenn du diesen Ansatz hast, ist es toll, dass es solche Kinderbücher gibt, aber sie fokussieren sich auf eine Sache, die eigentlich kein Problem sein sollte. Ich fände es viel spannender, wenn du eine richtig gute Story hättest und die Protagonisten sind halt zufälligerweise homosexuell. Aber also wenn du es gar nicht großartig besprichst, das wäre für mich ein spannendes Kinderbuch, wenn es darum geht, Dinge zu normalisieren. Und du kennst das ja wahrscheinlich eben auch. Also dass man am Ende gibt es immer diesen Fokus auf vermeintliche Probleme. Aber ich fände es viel spannender, wenn es halt wirklich um Normalität geht.
Ja, es gibt ja den Vorwurf, dass diese Bücher oft die Probleme erst den Kindern einpflanzen, weil es eben so auf die 12 ihnen immer gesagt wird, Homosexualität ist normal, was sie wahrscheinlich selber erstmal nicht in Frage gestellt hätten.
Genau. Also das ist ein ganz guter Punkt. Ich meine, dass wir vergessen oder die Autorin dieser Bücher vergessen ganz oft, dass diese Menschen noch nicht so alt sind und die kennen ihre Eltern und die kennen ihre Kita und ihre Kumpels und Kumpelinen und auf einmal hörst du von einem Buch zum ersten Mal, dass Homosexualität ein Problem sein könnte. Ich gebe dir da komplett recht. Wie gesagt, das ist ja alles gut gemeint, aber nicht alles, was gut gemeint ist, ist ja auch immer gut gemacht.
Und das Schlimme ist, und ich meine, wir waren ja selber mal Kinder, also ich fühle das voll, was du sagst, dass Kinder merken ja sofort, wenn sie pädagogisiert werden.
Oh,
also,
ja.
Ne, wenn die Geschichte spannend ist, dann ist es egal, ob das homo- oder heterosexuell ist, schwarz oder weiß, oder behindert oder nicht behindert. Aber wenn das einzige Thema ist, dann ist es halt, dann hast du halt auch keinen Bock mehr. Und als ich Kind war, haben meine Eltern mir Bücher geschenkt zum Thema Behinderung. Und ich fand das scheiße. Ich wollte Pippi Langstrumpf lesen, ja. Und ich habe mich mit Pippi Langstrumpf identifiziert, weil ich die irgendwie cool fand, dass sie so frech ist. Oder, keine Ahnung, Karlsson vom Dach, weil der fliegen konnte. Aber ich fand Karlsson vom Dach jetzt nicht gut, weil er fliegen kann und ich nicht laufen kann und auch gerne fliegen würde oder so. Sondern einfach, weil er ein Charakterarsch ist und unglaublich frech. Ne, so.
Und absolut. Und genauso wie du berichtest, Diese Bücher, die lesen die nicht freiwillig.
Nee.
Die riechen das.
Genau.
Ne? Die riechen jeden pädagogischen Auftrag. Und wenn ich mich dann schon näher mit diesem Buch, dann, nee, komm, geh weg mit dem Kack. Ich finde Pippi Langstrumpf ein tolles Beispiel, wenn es darum geht, um jetzt mal um das Thema weibliche Helden. Ne? Da heißt es ja auch ganz oft, die Ghostbusters müssen weiblich sein, wir brauchen mehr weibliche Marvel-Helden. Finde ich alles richtig, aber bei Pippi Langstrumpf ist es sowas von dermaßen organisch und normal. Und Astrid Lindgren hat, glaube ich, in keiner einzigen Zeile jemals gesagt, sie ist ein Mädchen, aber stark.
Nee,
sondern
genau.
Die ist es halt einfach. Und die Story ist gut, es macht Spaß.
Ja.
Ronja Räubertochter, genau so ein schönes Beispiel.
Total gut. Und ich habe mich als Kind schon gefragt, warum gibt es eigentlich keine weibliche Ritterin?
Mhm.
Ne? Oder Räuberin. Also Räubertochter, ja. Aber sonst, das habe ich als Kind schon nicht verstanden. Ich habe, keine Ahnung, mit Mitte 30 oder Anfang 30 kam der Film Merida. Er handelt da von einer Prinzessin, die nicht Prinzessin werden will, sondern lieber.
Ach so, in Schottland so ein bisschen angesiedelt.
Bogenschützin,
ne?
Genau.
Keltisch, ja.
Mhm. Ja, und das fand ich irgendwie ganz cool, aber ich bin halt 30 am Ende gewesen.
Es gibt gerade einen Film, das muss ich einfach mal aussprechen, der heißt Encanto.
Oh ja.
Der läuft gerade im Kino. Hast du den schon gesehen?
Ja, auf Disney+.
Okay, so. Jetzt muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, was ich sage. Aber ich sage es ehrlich. Ich fand diesen Film unmöglich, weil die versucht haben, so wahnsinnig viel richtig zu machen. Also so viele tolle, moderne Botschaften zu machen, zu bringen, dass ich mich halt irgendwann verarscht gefühlt habe. Und mein Sohn hat das Gleiche gesagt. Also also dieser Film, der platzt ja vor Botschaften. Und alle sind toll und alle erkennen sich selbst und alle lernen, worum es wirklich im Leben geht. Aber ich fand's ein bisschen zu penetrant.
Ja, ich fand ihn auch ein bisschen zu gewollt. Aber vielleicht ist das auch diese Zeit.
Ja, natürlich. Das ist der Film, der ist ja sowas von zeitgemäß, auf jeden Fall. Das sieht man ja in Hollywood auch. Also was ich in den USA immer spektakulär finde, ist, also so wie sich die Woke-Culture, wie sich auch in der Pop-Culture niederschlägt, das finde ich, ist halt sehr amerikanisch. Und amerikanisch bedeutet für mich immer, wir müssen immer alles übertreiben. Das ist eine sehr amerikanische Interpretation einer sehr, sehr wichtigen Bewegung.
Ja, das stimmt. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch eher so ins Schaufenster gehangen, aber nicht wirklich gelebt, dann hinter der Kamera, hinter den Kulissen, in den Entscheidungsstrukturen und so weiter. Also dann, man hängt es dann gerne in Schauspieler und es sind auch immer die gleichen fünf, die man sieht.
Ich finde, also ich mache so den ganzen Tag sehr, sehr viele Witze über das Thema Diversity. Jedes Mal, wenn es eben darum geht, dass ich das Gefühl habe, das sind hier alles auch wahnsinnig viele Feigenblätter, ihr Lieben. Und dass man auch manchmal das Gefühl hat, die sind da völlig aus der Spur geflogen, einfach nur bei dem Versuch, so viele Häkchen wie möglich zu machen. Gleichzeitig, auch wenn ich mich oft drüber lustig mache, finde ich es großartig, dass die Wirtschaft das adaptiert hat. Also das ist immer, finde ich, ein ganz wichtiger Faktor auch dafür, wie sich eine Gesellschaft verändert. Wenn irgendwann die Wirtschaft anspringt und die Wirtschaft versteht, wir müssen uns von normschönen Testimonials trennen, dann ist schon ziemlich viel passiert. Und dann ist es mir auch egal, ob es hier und da ein bisschen hysterisch ist, dann finde ich, dass man einfach merkt, nicht einzelne Personen, sondern irgendwie alle, die sich für das Thema einsetzen, haben es sogar geschafft, die Wirtschaft, die ganz andere Interessen hat als Diversity, aber die Wirtschaft so unter Druck zu setzen, dass eben diese Bilder entstehen.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf graul.de/aufzug. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ein großer Fan bin ich von Aurel Merz beispielsweise, mit dem er, glaube ich, auch viel zusammenarbeitet. Und dass der letztendlich in meiner Timeline auf Instagram auftauchte, aber ausschließlich als Comedian oder als jemand, der witzig ist und nicht unter diesem Vielfaltsmerkmal. Das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, da wird was gelebt, ohne dass es aufgehangen wird, das jetzt ganz bewusst nach vorne zu bringen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, also Aurel wird ja von meiner Firma produziert. Das heißt, ich kenne ihn auch schon länger. Und als ich ihn kennengelernt habe, war das auch am Anfang so, hat er gesagt, ey, ich habe das Letzte, was ich machen will, ist, dass meine Aufgabe in irgendeiner Form eine Rolle spielt bei dem, was ich tue. Ja?
Genau.
Ich bin Comedian. Und er war da am Anfang, hat er gesagt, komm, leck mich am Arsch mit Politik. Das hat sich dann irgendwann organisch geändert, einfach weil er älter geworden ist und er sich auch mehr mit Politik befasst hat. Aber er war zumindest soweit ich das beurteilen kann, in jeder Phase seines Lebens real. Und ich weiß auch, und ich gehörte auch zu den Personen, die ihn am Anfang so dahin gedrängt haben, so, es ist ja nicht verboten, auch mal diverse Comedy zu machen. Und er hat gesagt, ja, aber ich fühle mich einfach gerade nicht danach. Ich will hier einfach handwerklich gute Gags machen. Also er ist da schon sehr real.
Lassen wir mal zurück zu unserer Aufzugsfahrt kommen. Stell dir vor, du sitzt in einem Fahrstuhl und der bleibt stecken, voller Leute. Mit welchem Menschen wärst du am liebsten in diesem Raum oder am unliebsten?
Also ich hatte mal einmal die oder ich sag, ich beantworte erstmal konkret die Frage. Also normalerweise müsste ich jetzt sagen, mit meiner Familie, aber komm, du weißt ja, wie es ist. Das sage ich jetzt nicht. Ich wäre, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass ich sehr, sehr lange Spaß hätte, würde ich mit Iren, einen Haufen Iren, meinetwegen, also oder auch Walisern, auf jeden Fall hätte ich großen Spaß, wenn da sehr, sehr viele Menschen aus England, Irland, Wales, Schottland wären. Das sage ich deshalb, weil ich einmal die Gelegenheit hatte, mit einem wilden Mix von Iren, Schotten und Walisern in einem Van zu sitzen nach einem Dreh. Und die haben die ganze Zeit Lieder gesungen. Also normalerweise kann ich Wonderwall nicht mehr hören, aber wenn es halt einfach von Iren gegrölt wird, das war so eine fantastische Stimmung. Und ich glaube, ich müsste ja davon ausgehen, dass ich aus diesem Aufzug nie wieder rauskomme. Muss man ja. Dann hätte ich gesagt, mit einem Haufen, ja gut, die waren nicht mal betrunken, als wir in dem Van saßen. Nee, das war, die können, come as you are, genauso wie sie sind. Das wäre für mich eine gute Gesellschaft. Eine schlechte Gesellschaft wäre jemand, der in Bitcoins investiert. Aktuell möchte ich mit niemandem in einem Fahrstuhl stecken, der in Bitcoins investiert. Ich bin dafür einfach schon zu oft in zu viele Leute gerannt, die mir da wenn sie gekonnt hätten, über Stunden etwas runterbeten zu den Investitionsmöglichkeiten. Und das schlimmste Thema, finde ich, was es gibt, sind Investitionsmöglichkeiten. Es tut mir leid. Und gerade wenn das Ganze auch noch so religiös vorgebetet wird und wenn diese Leute dann auch eine Ideologie dahinter vermuten, nämlich, dass ja die Banken, das Geldsystem und so, das ist ja erstmal alles böses Geld und Bitcoin ist irgendwie gutes Geld. Ich glaube, da hätte ich wirklich Probleme. Ich weiß nicht, wie diese Fahrstuhlfahrt ausgehen würde.
Aber wenn du in so einer Gruppensituation bist, egal ob es jetzt Bitcoin-BefürworterInnen sind, meistens Männer wahrscheinlich, oder eben eine Situation in einem Mitmenschen in einem Aufzug steckst, die Iren, Schotten, Waliser oder Engländer sind, innen, nimmst du dann in so einer Gruppenkonstellation eine bestimmte Rolle ein? Bist du dann der Klassenclown oder bist du dann eher der zurückhaltende, schüchterne? Bist du der die Wand anguckst? Bist du der wartet, bis es endlich vorbei ist? Oder hängt das von den Menschen ab?
Ich bin bei sowas immer eigentlich still. Aber nicht still im Sinne von, oh, was ist das jetzt hier alles? Sondern ich guck mir einfach an, was passiert. Ich bin ja als Klassenclown groß geworden. Anders kommt man auch nur schwer an den Job. Ich habe die Klassenclown-Kiste habe ich durchgespielt. Deswegen, und beziehungsweise die Klassenclown-Nummer, das war, würde ich jetzt behaupten, war auch nicht ich, sondern das war halt ein Instrument, um einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich woanders wahrscheinlich nicht bekommen habe. Also das ist ein Tool gewesen und das Tool brauche ich jetzt nicht mehr, schon länger nicht mehr. Das heißt, ich wäre da wahrscheinlich still mit einem Lächeln, würde ich mir das Treiben anschauen. Also jetzt bei den Sängern und Sängerinnen. Genauso still würde ich mir den Bitcoin-Bro über mich ergehen lassen und versuchen, in meinem Kopf Super Mario Land zu spielen. Das ist übrigens eine, das kann ich wirklich. Ich kann in meinem Kopf Super Mario Land 1 spielen. Das habe ich gelernt.
Bis zum Ende? Bis zum Löwen?
Nee, das nicht. Aber das habe ich irgendwann gelernt, als meine Kinder unbedingt Harry Potter lesen wollten oder vorgelesen bekommen wollen. Und ich finde Harry Potter einfach doof. Und dann habe ich trainiert, während des Lesens, also es gut vorzutragen, aber trotzdem noch eine Partition im Kopf zu haben, in der ich Super Mario Land 1 spielen kann. Und das kann man trainieren.
Was macht man mit diesem Life Skill?
Oh, das ist toll. Also es gehört ja auch zu meinem Beruf dazu, dass man oft jetzt nicht vollgequatscht wird, aber dass Leute etwas sagen und dann sagen sie das Gleiche nochmal und dann sagen sie es in einer Variation nochmal. Und ich finde es, ich will dann auch nicht unhöflich sein. Also ich versuche dann immer auch sehr geneigt zu wirken. Aber oft spiele ich Super Mario Land 1 auf meiner Partition im Gehirn.
Ich hoffe, du spielst jetzt nicht gerade Super Mario Land 1.
Nee, das wäre jetzt rede ich ja aktiv. Das wäre, wenn du mir jetzt was erzählen würdest. So, das könnte sein. Jetzt gerade sei gewiss, wenn ich jetzt aktiv hier teilnehme, dann spiele ich gar nichts im Kopf.
Also ich habe gerade die Melodie im Kopf.
Da habe ich auch letztens diesen, was habe ich da gehört? Ah Gott, ich kann Witze so schlecht erzählen. Vergiss es. Es ging, also die Pointe war Denim, Denim, Denim. Und es ging irgendwie um Super Mario und Jeans.
Ja.
Aber ich habe jetzt leider die Rampe nicht hingekriegt. Naja.
Sehr gut. Aber wenn du sagst, du hast die Klassenclown-Nummer durchgespielt und du lässt das Thema hinter dir, wie schaffst du es denn dann aber trotzdem immer noch Satire zu machen? Wie fallen dir überhaupt noch witzige Sachen ein? Ist nicht irgendwann alles schon mal witzig gewesen? Und vor allem, das ist das, was mich gerade so mindmäßig abfragt, in einer Welt, in der ein Schauspieler Präsident wird, in der Boxer BürgermeisterInnen werden, in der Immobilienmogule Präsidenten werden, leben wir nicht schon in der Satire?
Ja, also letzte Frage beantworte ich mit ja. Wir leben in einer Satire. Und man denkt immer, wow, als Satirikerin hast du jetzt so viel Material, das du verwerten kannst. Das ist aber ein Trugschluss. Das weiß ich auch von, ich habe mal ein Interview gelesen von Saturday Night Live Autorinnen, die man auch gefragt hat, jetzt 2016, wo Trump gewählt wurde, da sprudeln bei euch ja die Ideen. Und die haben gesagt, nein, denn du konntest Trump nicht parodieren. Das ging nicht. Also Alec Baldwin hat's versucht, aber es ging nicht. Wenn die Ereignisse so verrückt sind, dass du mit dem Stilmittel der Übertreibung oder Überspitzung überhaupt gar keinen Punkt machen kannst, dann ist Satire ziemlich schwierig. Aber um die erste Frage zu beantworten, wie ich das halt immer noch machen kann, das ist mein Beruf. Also ich pflege das als Handwerk und das ist die eine Sache, die ich gut kann, weil ich das auch immer machen musste und weil ich es gelernt habe. Ich kann mir witzige Sachen ausdenken, aber da hört es auch schon mal auf. Also ich selber gucke zum Beispiel eigentlich gar keine Komödien. Also ich habe das gelernt und mir macht es auch Spaß. Mir macht es auch nicht endlos Spaß. Also ich will auch nicht als ich will erstens will ich gar kein Satiriker sein und schon gar nicht als Satiriker sterben. Ich würde sehr, sehr gerne auch mal Dramaserie entwickeln oder sowas. Also ich sag mal so, das nächste, worauf ich Bock hätte, wäre, glaube ich, nicht irgendwas aus dem Bereich Comedy, Satire. Aber also ich habe da eine professionelle Distanz dazu und ich mache meinen Job in dem Rahmen gern. Aber ich bin jetzt kein Comedy und auch kein Satire-Ultra oder so.
Da fällt mir ein, du warst ja auch mal Werbetexter in einer sehr bekannten Werbeagentur. Gibt es einen Werbespruch, Werbeclaim, den du verbrochen hast oder den wir dir zu verdanken haben, der immer noch in den Köpfen der Leute ist, sowas wie Geiz ist geil oder so?
Habe ich mal einen Claim verbrochen? Ja, einmal so für, ich glaube, das war Tom, glaube ich, Respekt, wer es selber macht. Aber es ist auch kein bekannter Claim. Aber ich habe den.
Doch, den kenne ich.
Ja? Ja.
Ja.
Ich habe mal unter dem Herren gearbeitet, der Geiz ist geil erfunden hat. Und ich hoffe, dass ich dem da nicht zu nahe trete. Das war auch eigentlich alles, was der hier geleistet hat und das alles, worüber der geredet hat. Ich finde, Geiz ist geil. Ist der aus den Ende der 90er? Ich glaube ja.
Aber auch ganz geil fand ich Spar dich reich.
Ja. Aber also, was ich an Geiz ist geil mochte oder was ich überhaupt gerne mag, ich setze mich gerade auch aus beruflichem Background setze ich mich gerade enorm intensiv mit den 90ern auseinander. Also auch als die Zeit, in der ja auch der Neoliberalismus so eine Art Staatsreligion war, viel, ne? Und wo gerade Deutschland zum ersten Mal Aktien entdeckt hatten, die Deutschen, und wo eigentlich, ich glaube, das war das kapitalistischste oder das naiv kapitalistischste Jahrzehnt aller Zeiten. Da hat man auch noch nicht so viel über den Klimawandel geredet und dass uns vielleicht alles um die Ohren fliegen könnte, unser Lifestyle. Das hatte man in den 90ern noch nicht so in der öffentlichen Debatte.
Mit Robert T. Online.
Ja, genau. Und aus der Zeit kommt auch Geiz ist geil. Und ich finde, wir sollten viel mehr über diese Zeit reden, weil sie wahnsinnig spannend ist und weil die meisten von uns das noch erlebt haben. Aber auch, wie die Weichen gestellt wurden für das, was wir jetzt gerade auch auslöffeln. Also, wo man sagt, die Globalisierung wird uns alle retten und es wird überhaupt gar keine Probleme geben. Oder auch eben, dass man nach dem Mauerfall vom Ende der Geschichte geredet hat. Wie kann man sowas sagen? Also, wenn man sich jetzt überlegt, nee, die Geschichte war noch lange nicht vorbei. Aber so hat man damals geglaubt. Man dachte, jetzt ist der Kommunismus besiegt und ab jetzt wird nur noch Geld verdient und alles wird geil. Bis zum Schluss.
2015 hast du ein Buch geschrieben, Ich kann keine Wurstzipfel essen, über Spleens, die wir haben. Das erinnert mich an einen Satz, den meine Mutter mir mal gesagt hat, dass sie im Chemieunterricht gelernt hätte, dass wenn in Wurst kein Phosphat wäre, könnte man sie trinken. Und ich finde nichts ekliger als Wurstwasser.
Ich auch. Ich musste einmal Wurstwasser trinken. Das war auf einem Festival irgendwann Anfang der Nullerjahre, wo ich war im Zelt, bin aufgewacht und es war eine Affenhitze und ich musste irgendwas trinken. Und dann habe ich Wurstwasser getrunken. Einfach nur, um nicht den Tod durch Dehydrierung zu sterben. Es ist ekelhaft. Ja.
Also dann lieber Gurkenwasser, oder?
Ja, definitiv.
Aber Wurstwasser ist das Ekligste, das ich mir vorstellen kann.
Wobei ich mich nicht wundern würde, wenn, es ist ja meistens eine Frage der Vermarktung. Ich glaube, mit einer richtigen Werbekampagne würde es wahrscheinlich.
So wie Red Bull.
Ja, können wir auch Wurstwasser. Also mittlerweile glaube ich alles. Also gerade, ich bin ja hier ein Prenzlberger Urgestein, was ich alles so in den Märkten hier sehe. Ich habe letztens, das war Krabbenwasser schon. Krabbenwasser, ich habe es früher, fand ich ekelhaft. Also Wasser, das nach Fisch und Krabbe geschmeckt hat. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit mehr entfernt von Wurstwasser.
Okay, du machst mir Angst.
Ja, du musst es ja nicht trinken.
aber nochmal zurück zu den Werbetexten. Ich habe ja auch Werbung studiert, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste. Und da hat mir einen Dozenten, der gesagt hat, der beste Werbeclaim der Geschichte ist die unbefleckte Empfängnis. Zwei Wörter, die ein Kopfkino auslösen.
So einer ist das, also der jetzt auch den historischen Kontext sieht, dass Werbung überall ist.
Da habe ich gefragt, woran arbeiten Sie denn gerade? Und dann sagt er, ja, ich habe mir daraufhin überlegt, Hapag-Lloyd fliegen zum Taxipreis. Und ich dachte so, nee, das ist irgendwie, das ist nicht das Gleiche, das ist eine ganz andere Nummer. Weil mein Kopfkino sagt, Taxi ist ganz schön teuer, also ist Fliegen teuer.
Ja, also Werber und Werberinnen, ich war ja selber auch mal da, das sind eigentlich ziemlich tragische Leute. Denn auf der einen Seite arbeiten sie in der Kreativbranche und du gehst natürlich wenn du jetzt Grafikerin oder Werbetexterin bist, dann gehst du einem kreativen Beruf nach. Aber eigentlich entwickelst du ja Ideen für Unternehmen. Also das heißt, dein Name fällt ja auch außerhalb der Branche gar nicht so wirklich. Und deswegen ist es gerade für diese Zunft wahnsinnig wichtig geworden, zumindest in der Zeit, in der ich in der Branche war, sich wahnsinnig grotesk zu überhöhen, obwohl wir alle im Tagesgeschäft auch gewusst hatten, wir machen doch eigentlich alles für Geld. Also wir sind Kreative ohne Haltung. Also wir haben hier dieses Briefing und wir liefern das jetzt ab. Und eigentlich unser Talent, unsere Leidenschaft, unsere Kreativität verschachern wir hier eigentlich auch. Also eigentlich müssten wir deutlich demütiger sein, als wir eigentlich alle waren. Entschuldigung.
Was mich an der Werbewelt so genervt hat, ich habe ja auch jahrelang da gearbeitet, dann nach dem Studium, dass das unglaublich selbstreferenziell ist.
Ja.
Also
ja,
Werber vergeben sich selbst Werberpreise und so weiter und so fort. Und du kriegst gar nichts mehr von der Realität außerhalb der Werbung mit. Und am absurdesten fand ich es, wir saßen da in der Werbeagentur, haben eine Website für den Audi Q7 gebaut und Audi R8. Und niemand von uns hatte ein Auto.
Ja, ich habe lange Zeit Werbung gemacht, obwohl das war sogar eine Kampagne, in der ich immer noch stehe, für Baden-Württemberg. Wir können alles außer Hochdeutsch. Und im Team waren zwei Norddeutsche und ein Bayer.
So gut.
Ja.
Das heißt, kein Baden-Württemberger in.
Nein.
Sehr gut. Ja, da merkt man mal, wie absurd die ganze Geschichte ist.
Genau.
Und du schreibst gerade ein neues Buch. Nee, Quatsch, du hast 2018 ein Buch veröffentlicht und hast einen Verein gegründet, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Das Buch heißt Das Internet muss weg, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Social-Media-Zeitalter. Und du hast die Gesellschaft für digitale Ethik gegründet, beziehungsweise bist du in deren Vorstand, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du vertrittst die These, dass die größten Probleme des 21. Jahrhunderts ja wahrscheinlich auch mit dem Internet zu tun haben. Und das war ja in den 90er Jahren, richtig?
Na, in den 90er Jahren, also Ende der 90er Jahre, da war ja, also das Internet zu der Zeit war ja das Verheißungsvollste und würde ich auch immer noch sagen. Also beim Internet, man denkt ja immer, das ist dieses eine Internet, das hat sich ja im Laufe der Zeit wahnsinnig oft verändert. Und konkret geht's mir um Social Media Internet, beziehungsweise um das Internet in privater Hand. Also es gibt ja Leute, die durchaus die These vertreten, dass weite Teile oder fast das ganze Internet Alphabet und Meta gehören. Ne? Und das war ja früher ganz anders. Also da hast du ja irgendwie deinen Server gehabt und in HTML deine Seite gebaut. Also ich würde es jetzt konkretisieren und das gar nicht und schon sagen, das ist auch das, was wir im Verein, in der Gesellschaft für digitale Ethik auch immer wieder betonen. Wir sind wahnsinnige Fans des Internets. Also natürlich kommt man, gerade wenn jemand wie ich sein Buch betitelt mit "Das Internet muss weg", dann klingt das logischerweise eher technophob. Aber das Internet, glaube ich, ist die fantastischste Erfindung aller Zeiten. Sie hat immer die Kraft gehabt, für unglaublich viel Teilhabe und Gleichheit sorgen zu können. Ist nur nicht passiert, weil wir jetzt gerade in einer ganz komischen Phase sind. Und das Internet ist jetzt gerade in einer Phase, in der das, was es eigentlich kann, überhaupt nicht kapitalisiert wird, sondern momentan wird dort wahnsinnig viel Geld verdient, aber diese ganze revolutionäre Kraft, die entsteht da gerade gar nicht. Sondern momentan ist es eben so, dass das Internet missbraucht wird für Interessen weniger, leider.
Und am Ende auch wieder Werbung ist, ne? Also
ja, na klar.
Es werden Daten verkauft für Werbung.
Ja, das ist schade. Deswegen gibt's eben auch die Gesellschaft für digitale Ethik. Die ist daraus erwachsen, auch wieder aus der Geburt meines ersten Sohnes, weil ich da einfach dachte, der ist 2014 geboren und irgendwie einer meiner ersten Gedanken war so, wenn der jetzt Teenager wäre, ich würde durchdrehen. Also wie kannst du als Teenager, der jetzt mit ganz normal, unreflektiert mit Social Media Plattformen interagiert, wie schrecklich muss das sein, wenn du jeden Tag auf deinem Handy deinen Wert ablesen kannst in einer Phase, in der du dich ausprobieren musst, in der du auch wissen willst, wer du bist und was du kannst. Und dann dann gibt's einfach Leute, die genau diesen Drang so schamlos abfischen und dich am Ende dann auch nur in Unsicherheit und am Ende auch in Depressionen stürzen. Das finde ich ganz schrecklich.
Ich hatte mal ein Gespräch mit Klaus Farin, das ist der Gründer des Jugendarchivs. Und die erforschen seit Jahrzehnten Jugendkulturen. Und der sagte, dass ungefähr seit den 90ern, also mit dem Einführung des Privatfernsehens, junge Menschen immer mehr Optionen im Leben haben und müssen sich immer mehr entscheiden, immer öfter und immer schneller und immer früher Entscheidungen treffen. Also keine Ahnung, wir hatten früher 3 Fernsehprogramme.
Ja.
Die Jugendlichen haben jetzt 100 Angebote und Kanäle und Serien, die sie gucken können müssten, was dann natürlich auch sie überfordern kann. Und das dann oft Erwachsene lesen als etwas, dass Jugendliche keine Meinung haben und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit eigentlich eine gnadenlose Überforderung mit den ganzen Optionen ist.
Ja, also Überangebot ist, jetzt spreche ich mal als Anthropologe, der ich nicht bin, aber Ich interessiere mich wahnsinnig viel so über, wo kommen wir eigentlich her, wie haben wir eigentlich früher gelebt, noch bevor es den ganzen Wahnsinn gab. Also wirklich so zu Jäger- und Sammlerzeiten, also die Zeit, in der wir eigentlich relativ straight einen Lifestyle gefahren haben. Und ich glaube, daher das Überangebot, dass der Mensch mit Überangebot überhaupt gar nicht gut klarkommt. Also dass Knappheit und auch Ressourcenknappheit oder auch eine Knappheit an Angebot, das ist... Damit umzugehen, das ist in uns, denke ich mal, verwurzelt. Und ich finde es irre, dass wir echt in einer Zeit leben, in der man gar nicht weiß, okay, was konsumiere ich denn als nächstes? Das finde ich, das ist ja das Tragische. Und dieses FOMO und dieses Fear of Missing Out, das ist das ist gar nicht so ein Luxusproblem. Also alle sagen immer, ja, es gibt so ein Überangebot der Möglichkeiten und jetzt gibt's sogar ein Wort dafür, FOMO. Ich glaube, dass Leute Wahnsinn, dass es sich unter einem wahnsinnigen Grundstress setzt, dass du dieses riesige Angebot in allem hast. Und Grundstress ist nie gut, um gesund zu sein.
In einem Gespräch mit Harald Schmidt und auch hier im Podcast hast du gesagt, dass es für dich eine der wichtigsten Learnings war, aus Social Media auszusteigen. Ist das die Antwort? Wie sieht deine Bildschirmzeit gerade aus?
Ja, momentan sind wir ja in einer, jetzt hätte ich schon fast gesagt, in einer militärischen Spezialoperation, in einer Spezialsituation. Momentan nutze ich halt viel Social Media eben, um um vermeintlich informiert zu sein. In Wirklichkeit bin ich hemmungslos im Doomscrolling. Also ich bin gerade abhängig nach schlechten Nachrichten und ich fühle mich auch echt nicht gut damit.
Aber ist es ein Rückfall?
Ich konsumiere. Ein Rückfall wäre, wenn ich jetzt auch meine Meinung dazu schreiben würde oder hier noch kleiner Gag oder keine Ahnung was. Das wäre ein Rückfall. Also natürlich, es gehört ja immer noch zu meinem Beruf dazu, auch die sozialen Medien zu beobachten. Aber es geht eher darum, da selber nicht aktiv zu sein und selber die Angel auszuwerfen, um zu gucken, ob ich irgendeinen Wert von außen bekomme. Das ist, ich sag mal so, das ist mein individuelles Ding, so vorzugehen. Also ich wäre niemals so vermessen und würde Leuten sagen, denkt mal drüber nach, wie ihr Social Media nutzt, ob es euch überhaupt glücklich macht. Ich kann von mir selbst reden und ich selber, der mit Sicherheit auch eine ganz dramatisch narzisstische Veranlagung hat, ist Social Media das Letzte, was ich tun sollte, weil ich in der Hinsicht, gerade was Bestätigung und Anerkennung angeht, bin ich unglaublich korrumpierbar. Das heißt, für mich ist eine aktive Teilnahme an ganzen Social Media Geschehen nicht gesund.
Robert Habeck hat auch gesagt, er steigt aus Social Media aus. Ich glaube, er twittert zumindest nicht mehr. Ist das eine gute Entwicklung?
Absolut. Ich habe den auch mal am Rande einer Digitalkonferenz kennengelernt. Ich war erstmal wahnsinnig überrascht, wie tief der im Thema steckt. Also womit Digitalkonzerne ihr Geld verdienen, fand ich Respekt. Ich finde es eine gute Entscheidung. Natürlich gehört, man sagt ja, das gehört ja mittlerweile zur Kommunikation dazu, dass Politiker sich auch auf Social-Media-Kanälen tummeln müssen. Ich glaube aber, es ist auch ein Trick, denn man sieht es ja, also es hat Habeck überhaupt nicht geschadet. Wozu man auch sagen muss, wenn er es konsequent macht, dann lässt er sich auch nicht auf Instagram mit Pferden ablichten. Also er spielt das Spiel natürlich weiterhin. Ich glaube trotzdem, es ist, also eine politische Karriere ist, glaube ich, trotzdem möglich, wenn du es ganz lässt. Denn ich finde es, also, denn am Ende ist es ja so, über Social Media Kanäle reden wir über uns. Aber es ist für mich viel überzeugender, wenn andere über einen reden. Also wenn du gute Arbeit machst als Politiker oder Politikerin und ich lese in der Zeitung davon, dann überzeugt mich das 1000-mal mehr als ein Politiker oder eine Politikerin, die auf Social Media sagt, was sie Tolles macht. Ich glaube, es funktioniert. Es ist ein sehr riskant und ich verstehe jeden, der sagt, ist halt Kacke, gehört jetzt dazu. Aber ich glaube trotzdem, dass es, glaube ich, ein Irrglaube ist.
Würden wir Meta, Amazon und Alphabet zerschlagen, ist das Internet dann noch zu reparieren?
Das Internet würde dadurch meiner Meinung nach repariert, denn da geht es auch gar nicht so sehr um Psychologie oder um Gesundheit, sondern da geht es um Innovation und Wettbewerb. Ich sage nämlich, also das ist zumindest meine Haltung, dass wir ein völlig veraltetes Internet haben. Das heißt, also ich glaube, unser Internet könnte viel weiter sein. Es könnte längst wirklich das Werkzeug sein oder dieses Bicycle for the Brain, was Steve Jobs sich immer gewünscht hat. Aber durch eben monopolistische Strukturen ist es so, dass sowohl Alphabet als auch Meta jede Konkurrenz im Keim ersticken können. Und deswegen treten wir wahnsinnig auf der Stelle. Ich glaube, wenn man diese Konzerne zerschlägt, und zerschlagen heißt nicht kaputt machen, zerschlagen heißt einfach nur, vor allen Dingen, dass man den Wettbewerb wieder ankurbelt, dann werden wir uns wundern, wie fantastische Angebote und auch wie fantastische Social-Media-Angebote möglich sind. Ich denke zum Beispiel an eine Social-Media-Plattform, die ihre User dafür bezahlt, dass sie ihre Daten beispielsweise preisgeben, also ein fairer Deal. Ich glaube, das geht, aber auch nur dann, wenn echte Konkurrenz da ist. Ein echter Wettbewerb.
Meine letzte Frage, also wir sind jetzt 400 Stockwerke hochgefahren mit dem Aufzug. Und das geht vielleicht in eine Richtung, die ähnlich ist mit dem Thema, wie kriegen wir das Internet repariert, oder eine ganz andere Richtung, nämlich die Frage, gibt es eine Organisation oder eine Stiftung, die du für unterstützenswert hältst, an die unsere HörerInnen sich wenden können, wenn sie mitmachen wollen, spenden können wollen, was auch immer. Also eine, der du vertraust.
Ich finde, die Deutsche Depressionshilfe macht eine tolle Arbeit. Also das ist halt, es gibt ja Organisationen, die auch wahnsinnig viel mit Selbstverwaltung beschäftigt sind. Also gerade wenn du mich fragst, glaube ich, dass sie das Geld gut einsetzen. Und ich finde, die machen eine sehr, sehr gute Arbeit. Also die würde ich jetzt mal wählen.
Bist du bei denen aktiv? Hast du dich da was getan für die mit denen?
Also ich hin und wieder, ich bin sozusagen, also das ist ja das Ding, ich muss mal aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in sozusagen zum Inventar der deutschen Depressionsbubble gehöre. Das geht ja auch mal immer ganz schnell. Und dass man dann am Ende jeden Tag mit Thorsten Sträter auf der Bühne steht. Aber hin und wieder, wenn die mich anfragen, und ich das Gefühl habe, dass ich jetzt nicht so einen Wandel zum großen, schwermütigen Mann der deutschen Kleinsatire mutiere, dann mache ich damit.
Das sind tolle letzte Worte für diese Podcast-Folge. Aber ich hoffe, es sind nicht deine letzten Worte gewesen und lade dich hiermit sehr gerne wieder ein zu einer Folge, wo wir ausschließlich vielleicht mal über das Internet sprechen. Ich glaube, da hast du eine Menge zu sagen. Du bist lange dabei. Von Manfred Klug bis AOL können wir, glaube ich, aus ähnlichen Zeiten miteinander teilen.
Oh Gott, der arme Manfred. Manfred Krug, der das Gesicht war für die Telekom-Aktie, also der wirklich, wenn man rückblickend ist, sehr, sehr aggressiv gesagt hat, Leute, wenn ihr diese Telekom-Aktie nicht kauft, dann seid ihr auch ein bisschen blöd. Jetzt versuch, das ist mal eine Aufgabe für dich, versuch mal, die alten Werbespots zu finden. Du wirst nicht fündig. Du findest einen halben Werbespot aus der ganzen Kampagne. Ich habe nämlich im Rahmen der Recherche mal geguckt, ob ich nochmal an die alten Spots rankomme. Ich habe sie nicht gefunden.
Ach, wie krass.
Also,
meinst du, die haben da eine ganze Anwaltschaft irgendwie draufgesetzt? Bringt dieses schlechte Image wieder aus dem Netz raus?
Mutmaßlich. Also normalerweise ist ja nicht so, dass es so lange her war. Und ich find's irre, weil ich erinnere mich dran, aber das ist auch so, normalerweise findet man ja alles im Internet, auch gerade wenn es um alte Werbung geht. Und ich dachte, sag mal, bin ich denn bekloppt? Und jedes Mal, wenn ich im Internet denke, bin ich bekloppt bei der Suche nach etwas, dann ist es in der Regel so, dass da schon vorher Leute gesagt haben, nein. Das ist schade, weil auch diese Spots unglaublich viel über diese Zeit erzählen. Also ich würde sogar behaupten, gerade die Werbespots der 90er erzählen wahnsinnig viel über die Zeit. Zum Beispiel dieser legendäre Spot, mein Haus, meine Frau, mein Auto. Das ist genau Mitte der 90er. Das ist, finde ich, das ist der eine Spot, der das ganze Gefühl dieses Jahrzehnts in 30 Sekunden packt. Ist immer empfehlenswert. Werbung, 90er Jahre. Man erfährt mehr als im Geschichtsunterricht.
Aber das ist ja gruselig, ne? Weil wenn das schon mit Werbung passiert, was passiert denn dann mit Geschichtsschreibung? Und was passiert denn mit Nachrichten?
Jetzt rollst du hier ganz zum Schluss nochmal das ganz große Fass auf. Ich fand es interessant, dass es den ersten Deepfake von Zelensky gab. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich fand den technisch überzeugend. Also es ging halt einfach darum, dass plötzlich ein Deepfake im Internet aufgetaucht ist, der auch von russischen Medien multipliziert wurde, in dem Zelensky da steht und sinngemäß sagt, ich gebe auf, sorry, das war's. Alles für Russland, tralala. Mich hat's gewundert, dass es erst so spät so ein Politiker-Deepfake auf dem Niveau gibt. Aber hätte ich nicht gewusst, sagen wir es mal so, ich wusste es ja, es wurde mir in die Timeline gespült als Deepfake. Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich es, glaube ich, sogar gekauft. Also so weit sind wir schon.
Okay, das schreit nach einer weiteren Fortsetzung.
Genau, wir sehen uns wieder.
Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auf bald. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Tired Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.